HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Also auf jeden Fall Wahnsinn, wie schnell die kleinen Teile sind, wie wendig. Es ist irgendwie ein echt cooles Fahrgefühl. Nicht so wie auf dem Fahrrad, dass man irgendwie steif drauf sitzt, sondern man kann in jeder Kleidung eigentlich sofort losfahren.
Oh, the little scooters. Oh, yeah.
Die sollen ganz toll sein.
They're supposed to be very nice.
Ich finde nicht, dass sie gefährlich sind.
I personally don't think that is dangerous.
Solange die Leute vorsichtig fahren.
But the way they have
so wie die Radwege verlaufen, ist das schon etwas unsicher.
Also moderne Verkehrspolitik besteht ja darin, dass wir den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen und dass wir umweltfreundliche Verkehrsträger besser miteinander verknüpfen. Das gilt vor allem für die Busse, das gilt vor allem für die E-Bikes, das gilt aber jetzt auch für die E-Scooter.
Wir haben einen sehr guten Ausgleich zwischen Verkehrssicherheit mit einem Versicherungsschutz, aber auch neue Mobilität für die Stadt, gerade was die letzte Meile betrifft.
Man versucht überall Angebote zu machen, aber man traut sich nicht, eben auch dem Autoverkehr Platz wegzunehmen.
Man will irgendwie auch mal auf den Berg rauffahren und für alle Strecken, die irgendwie zum Laufen zu weit oder zu anstrengend sind, finde ich es eigentlich eine ganz coole Ergänzung.
Sie erinnern an ein Kinderspielzeug aus vergangenen Zeiten. Ich hatte auch mal so einen kleinen Tretroller in Knallrot. Auf der Lenkstallung hatte Papa eine Quietscheente als Klingel montiert. Ein Fuß auf dem Trittbrett, mit dem anderen dann kräftig abstoßen, gut festhalten. Und schon hatte ich meine erste Mobilitätserfahrung, noch bevor ich mich auf mein erstes Fahrrad traute. Genau diese kleinen süßen Tretroller kommen jetzt wieder in Mode. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Sie sind mit einem Elektromotor ausgestattet und man nennt sie neudeutsch Scooter oder halt E-Scooter, wenn sie so einen Motor haben. Und diese Tretroller sind eben viel mehr als ein Kinderspielzeug. Sie entwickeln sich gerade zu einem Massenphänomen mit weitreichenden Folgen. Sie werden das Stadtbild prägen, sie werden unsere Mobilität verändern und sie werden viele Vorteile im Straßenverkehr bringen, aber auch ganz neue Konflikte. In Städten wie Barcelona, Wien, Paris, Rio oder San Francisco kann man das schon länger beobachten. Nur Deutschland hängt mal wieder deutlich hinterher. Jetzt aber hat sich unsere Verwaltung einen typisch deutschen Bürokratiebegriff für diese Elektroscooter ausgedacht. Achtung, die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung. 33 Buchstaben. Die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung. Die wurde vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht und das bedeutet, jetzt wird es auch in Deutschland ernst. Da müssen wir uns also drum kümmern. Losgetreten, was der E-Scooter ins Rollen bringt. Wir Deutschen machen halt vieles gründlicher als alle anderen. Zum Beispiel ist in dieser Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung festgelegt, dass die Elektroscooter in Deutschland maximal 20 Kilometer pro Stunde schnell sein dürfen, dass sie auf den Radweg gehören, es sei denn, sie sind langsamer als 12 Kilometer, dann müssen sie auf dem Bürgersteig fahren. Führerschein, Helmpflicht und Nummernschild gibt es nicht, aber eine Haftpflichtversicherung muss nachgewiesen werden durch einen fälschungssicheren Aufkleber mit Hologramm. Sind damit alle Fragen geklärt? Beileibe nicht, das werden wir in dieser Sendung zeigen. Doch zuerst wollen wir uns mal ein bisschen Fahrspaß gönnen. Weil das aber in Deutschland eben noch nicht möglich ist, haben wir Nicole Markwald in Los Angeles um einen Selbstversuch gebeten.
Einen der vielen Elektroscooter in Los Angeles zu fahren, ist denkbar einfach. Ich habe es ausprobiert.
Jetzt haben wir hier einen Lime-Scooter. Ich habe mir die App runtergeladen, musste meine Kreditkarteninfos eingeben. Jetzt wollen die auch noch meinen Führerschein hier haben. Okay, scannen wir mal schnell den Führerschein.
Und schon geht's los. Halt, vorher werden mir noch mal rasch die Regeln vorgetragen. Erstens, Helm tragen.
Ride with the helmets habe ich nicht dabei.
Ist auch nicht schlimm. Es gibt hier nur eine Helmempfehlung, keine Helmpflicht.
Und jetzt soll ich nicht auf dem Gehweg fahren. Okay, alles klar. Mich nicht irgendwo hinparken. Und am Ende nicht vergessen, den Lock-Button in der App zu drücken. Okay, also das wieder abzuschließen.
Und dann kann es endlich losgehen. Ich hebe den Scooter vom Gehweg auf die Straße und mir fällt auf,
dieses Lenkrad ist ja ziemlich hoch. Das geht mir ja bis zur Brust. Ich stelle mich da jetzt rauf. Drücke ich auf den Knopf und dann fährt er wohl los. Und links ist die Handbremse, wie beim Fahrrad. Ich probiere es jetzt mal. Also,
wovon nicht viel zu hören ist, weil der Scooter fast kein Geräusch von sich gibt. Die Aktivierung kostet übrigens $1. Für jeden gefahrenen Kilometer fallen 15 Cent an. Es dauert gar nicht lange und ich erreiche schon meine Spitzengeschwindigkeit.
Geschwindigkeitsrekord 16.
ungefähr 24 Kilometer pro Stunde. Damit sind die Elektroroller ziemlich schnell. Und sie sind überall. Mindestens 4 Unternehmen haben ihre Elektrofahrzeuge in der Stadt abgesetzt. Bird, Lime, Lyft und Uber. Viele Fahrer halten sich nicht an die Regeln und fahren auch auf Gehwegen. Noch mehr ins Auge sticht allerdings, dass unzählige Roller nach der Benutzung einfach irgendwo abgestellt oder abgelegt werden. Am Straßenrand, an Kreuzungen, mitten auf dem Gehweg, in der Nähe von Geschäftseingängen, eine zusätzliche Gefahrenquelle. Ohnehin ist das Risiko, sich bei einer Fahrt zu verletzen, hoch. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber eine Studie der Universität von Kalifornien, Los Angeles, UCLA, schaute sich die Krankenakten von Patienten genauer an, die wegen eines Unfalls mit einem Roller 2 ihrer Notaufnahmen aufsuchten. Der Arzt Tarek Trivedi zu den Ergebnissen der Studie. Wir sahen verschiedenste Knochenbrüche, Handgelenke oder Knöchel. Viele Patienten hatten Kopfverletzungen, die meisten eine leichte Gehirnerschütterung, aber es gab auch 5 Patienten mit Blutungen im Gehirn. Nur 4% der Verletzten trug einen Helm. Das passiert, wenn es nur eine Helmempfehlung und keine Helmpflicht gibt. Und das wird übrigens von Stadt zu Stadt anders gehandhabt. Was die Regulierung von Elektrofahrzeugen auf kalifornischen Straßen angeht, herrscht hier tatsächlich noch Wilder Westen.
Na, wenn das mal gut geht. Wie gefährlich also sind diese süßen kleinen Tretroller? Siegfried Brockmann ist Leiter des Instituts Unfallforschung der Deutschen Versicherung. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Also noch gibt es natürlich keine Zahlen für Deutschland, aber was ist so Ihre Einschätzung? Rechnen Sie mit signifikant mehr Unfällen, wenn diese E-Scooter massenhaft auf unsere Straßen kommen?
Ja, das steht für mich fest. Die Frage ist ja nur, ist das proportional zur Entwicklung der Stückzahlen? Ich meine, dann müssten wir es im Zweifel in Kauf nehmen, denn auch Autos verursachen natürlich Unfälle und die Roller haben ja tatsächlich dann eine Rolle im Mobilitätsmix. Spannend wird es, wo diese Unfälle passieren, denn es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, auf dem Radweg, ja, da irgendwo müssen sie ja fahren, oder ob ich jetzt den Gehweg freigebe und da befürchte ich tatsächlich, es werden viele Fußgänger zu Schaden kommen, ohne dass das wirklich nötig gewesen wäre.
Und das ist in dem jetzigen Entwurf der Fall, also wer langsamer fährt als 12 Stundenkilometer, muss auf den Gehweg fahren, wer schneller ist, auf den Radweg, mal abgesehen davon, ob man das in der Realität alles so hinkriegt, die Idee finden Sie nicht gut.
Ja, also Sie sprechen schon ein Problem an. Natürlich wird es in der Realität ohnehin wild durcheinander gehen. Schon beim Fahrrad sehen wir ja, dass der Gehweg durchaus auch von Fahrradfahrern benutzt wird und einige Fußgänger auch da schon das Gefühl haben, sie sind Slalomstangen. Natürlich wird das zunehmen. Der Unterschied ist aber natürlich, ob die Polizei das überhaupt ahnden kann oder nicht. Und jetzt haben wir ja ein zusätzliches Problem geschaffen, indem wir 2 verschiedene Kategorien haben. Wie will die Polizei das von Weitem sehen? In einer Kategorie wäre klar gewesen, Gehweg ist verboten. Jetzt ist er für andere erlaubt, sogar vorgeschrieben und das kann man de facto überhaupt nicht mehr kontrollieren.
Die Logik ist, wer langsam fährt, soll besser auf den Bürgersteig, denn sonst gibt es Probleme auf dem Radweg, wenn da so jemand ganz langsam fährt.
Da stimme ich vollkommen zu. In der Ursprungsverordnung hatten wir auch nur eine Geschwindigkeit, nämlich bis 20 km/h. Die hätte man ja einfach nehmen können. Für diese Kleinen gibt es aus meiner Sicht überhaupt kein Interesse, dass man jetzt sagt, da fahren schon 12-, 13-Jährige, dürfen dann damit fahren mit einer doppelten Schrittgeschwindigkeit. Das muss uns klar sein. Ja, ein Fußgänger läuft ungefähr mit 5 Stundenkilometern. Und wie Sie schon eben gesagt haben, früher hat man seine Mobilitätserfahrung in dem Alter mit anderen Geräten gemacht, mit denen man seine Muskelkraft noch einsetzen muss. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum sich das ändern soll.
Gucken wir uns das Gerät nochmal an. Also als Laie würde ich erstmal sagen, Fahrradfahren ist gefährlicher als dieser Scooter, weil man tiefer stürzt und auch schneller fährt. Stimmt es?
Ja, man fährt schneller mit dem Fahrrad, das stimmt tatsächlich. Aber diese Scooter haben halt sehr kleine Räder. Einige, manche auch etwas größere, aber viele auch mit kleineren Rädern. Und das bedeutet, man muss im Grunde genommen jeder Rille, jedem Schlaglock ausweichen, weil man sonst unweigerlich ins Straucheln kommt. Und das bedeutet natürlich auch eine sehr unruhige Fahrt. Und möglicherweise übersieht man ja auch das ein oder andere Schlagloch und dann ist es passiert.
Das heißt, bei diesen Scootern gibt es auch enorme Unterschiede in der Qualität und in der Unfallgefahr.
Ja, tatsächlich, auch im Preis natürlich. Und deswegen fürchte ich mal, dass sehr viele dann doch nicht so viel tief in die Tasche greifen wollen, sich einen günstigen kaufen, mit dann eben den entsprechenden Nachteilen. Also die Lager sind dann nicht ganz so gut, die Lenkung ist vielleicht nicht ganz so gut gelagert und die Räder sind relativ schmal. Und dann ist das ganze Gefährt halt ziemlich unsicher.
Bei Radfahrern sind die tödlichen Unfälle im letzten Jahr um 15% gestiegen. Woran liegt das eigentlich?
Ja, zunächst muss man sagen, natürlich ist auch der Radverkehr um 15% gestiegen und insofern musste man damit rechnen, dass das zunimmt. Zweiter Faktor war ganz klar, dass wir einen sehr langen, sehr warmen Sommer hatten. Fährt man natürlich viel Fahrrad und das dritte ist, dass wir es bisher trotz aller Lippenbekenntnisse der Politik nicht geschafft haben, die Infrastruktur, also Radverkehrsanlagen, Radwege, Radfahrstreifen, dann auch dieser gestiegenen Anzahl von Radfahrern anzupassen. Im Gegenteil, es passiert nur sehr, sehr langsam.
Und die E-Bikes, die ja nun auch sehr in Mode sind, also die Fahrräder mit Motor, sind die auch sehr stark beteiligt?
Die sind tatsächlich seit Jahren zweistellig beteiligt und eins der Probleme ist natürlich die Nutzergruppe. Das heißt, sehr viele Senioren haben sich solche E-Bikes, Pedelecs gekauft, fahren dann Geschwindigkeiten, die sie auf dem Fahrrad nie erreicht hätten. Da sind natürlich teilweise 70, 75-Jährige, die freuen sich über diese zusätzliche Mobilität, die sie sonst nicht mehr gehabt hätten. Das ist auch ganz prima, aber auf der Kehrseite ist dann tatsächlich auch die Unfallentwicklung.
Und das könnte ja dann bei den E-Rollern ganz ähnlich werden.
Ich vermute tatsächlich, dass es so wird und wir müssen vor allen Dingen auch schauen, dass natürlich nicht nur derjenige, der den Roller fährt, gefährdet ist, sondern auch dann gerade viele Fußgänger, beispielsweise ältere Leute, die brauchen ja nur zum Sturz kommen. Das ist für andere, für einen 20-Jährigen vielleicht dann gar keine gefährliche Situation. Der hat ein paar Schürfwunden. Ältere Leute brechen sich sehr schnell irgendwas und manchmal ist das dann tatsächlich auch für immer eine Krankheitskarriere, die man nicht wieder los wird.
Genau diesen Fall gab es gerade in Barcelona. Da starb eine 90-jährige Dame, nachdem sie von einem E-Scooter angefahren wurde. Und seitdem gibt es da auch eine Diskussion um die Verschärfung der Regeln. Also man darf es nicht ganz freigeben, finden Sie auch.
Ja, das Problem ist ja, dass auch der Minister hat ja gesagt, man muss das beobachten. Allerdings sagt der Unfallforscher, vieles ist schon von vornherein klar. Ich hätte mir also etwas mehr Restriktionen gewünscht. Die Deutschen sind sicherlich verschrien, die Dinge zu bürokratisieren. Aber aus Sicht der Verkehrssicherheit ist das manchmal auch sehr hilfreich.
Gucken wir auf die Helmpflicht. Also die gibt es eben auch nicht. Das Tragen eines Helmes wird empfohlen, aber eine Pflicht gibt es nicht. Genau wie beim Fahrrad auch. Was halten Sie davon?
Ich halte das im Grunde genommen für richtig, mal abgesehen davon, dass natürlich die ganzen Verleihsysteme so ein bisschen daran hängen, dass man dann keinen Helm aufsetzen muss, weil man ja gar keinen dabei hat, finde ich es auch aus Sicht der Verkehrssicherheit hinnehmbar. Denn im Wesentlichen geht es ja hier um den Eigenschutz. Ich gehe mal davon aus, dass doch überwiegend Erwachsene die Dinger benutzen werden. Und die können meines Erachtens dann auch selber entscheiden, ob sie so einen Helm aufsetzen wollen oder nicht. Empfehlen würde ich das natürlich auch.
Tragen Sie Helm, wenn Sie Fahrrad fahren?
Ich trage nicht immer Helm, wenn ich Fahrrad fahre. Ich bin auch Rennradfahrer, da trage ich immer einen Helm. Aber es gibt natürlich auch kurze Strecken, da mag man einfach nicht.
Sie sind einfach hässlich, diese Helme.
Ja, hässlich, also das ist schon besser geworden. Aber natürlich sieht man dann hinterher, dass man das Ding aufgehabt hat. Hinterher sind die Haare platt. Und wenn man vielleicht keine Haare mehr hat, geht's leichter.
Aber selbst als Unfallforscher sagen Sie nicht, die Helmpflicht muss sein.
Nein, ich sage das nicht, weil erstens wir verfassungsmäßige Probleme haben, denn tatsächlich muss der Gesetzgeber, wenn er so eine Pflicht erlässt, dann auch sagen, dass das unabweisbar ist. So viele Getötete durch Stürze oder Unfälle, wo der Kopf betroffen ist, haben wir dafür nicht. Und deswegen ist es eigentlich richtig, das in die Eigenverantwortung zu stellen.
Das war Siegfried Bockmann, Leiter der Unfallforschung der Deutschen Versicherung. Vielen Dank. Was wird sich ändern, wenn wir künftig alle auf diesen Rollern durch die Straßen flitzen, im Zickzack um die letzten lebenden Fußgänger herumrasen? Wer wird dann eigentlich noch schlendern? Die Vögelchen im Baum betrachten einfach nur so. Wäre doch auch schade, oder? Deshalb wollen wir heute Abend uns die Zeit nehmen, ein bisschen durchatmen. Zum Beispiel hiermit. Robert Walser, der Spaziergang.
Spazieren muss ich unbedingt, um mich zu beleben. Und um die Verbindung mit der lebendigen Welt aufrechtzuerhalten, ohne deren Empfinden ich keinen halben Buchstaben mehr schreiben und nicht das leiseste Gedicht in Vers oder Prosa mehr hervorbringen könnte. Ohne Spazieren wäre ich tot. Und mein Beruf, den ich leidenschaftlich liebe, wäre vernichtet. Ohne Spazieren und Bericht auffangen könnte ich auch keinen Bericht mehr abstatten und nicht den winzigsten Aufsatz mehr, geschweige denn eine ganze lange Novelle verfassen. Ohne Spazieren würde ich ja gar keine Beobachtungen und gar keine Studien machen können. Auf einem schönen und weitschweifigen Spaziergang fallen mir 1000 brauchbare, nützliche Gedanken ein. Zu Hause eingeschlossen würde ich elendiglich verkommen und verdorren. Spazieren ist für mich nicht nur gesund und schön, sondern auch dienlich und nützlich. Von Gebilden und lebendigen Gedichten, von Zaubereien und Naturschönheiten wimmelt es auf netten Spaziergängen meistens, und seien sie noch so klein. Naturkunde und Landeskunde öffnen sich reizvoll und anmutsvoll vor den Sinnen und Augen des aufmerksamen Spaziergängers. Höchst liebevoll und aufmerksam muss der, der spaziert, jedes kleinste lebendige Ding, sei es ein Kind, ein Hund, eine Mücke, ein Schmetterling, ein Spatz, ein Wurm, eine Blume, ein Mann, ein Haus, ein Baum, eine Hecke, eine Schnecke, eine Maus, eine Wolke, ein Berg, ein Blatt oder auch nur ein armes, weggeworfenes Fetzchen Schreibpapier, auf das vielleicht ein liebes, gutes Schulkind seine ersten ungefügen Buchstaben geschrieben hat, studieren und betrachten. Die höchsten und niedrigsten, die ernstesten und lustigsten Dinge sind ihm gleicherweise lieb und schön und wert.
HR2 Kultur, der Tag. Losgetreten, was der E-Scooter ins Rollen bringt. Jetzt kommt wieder mein Lieblingswort. Die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung wurde also vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht, aber sie muss auch noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Das soll im Mai passieren. Das bedeutet aber, die Länder haben noch ein Wörtchen mitzureden und die melden sich auch bereits lautstark zu Wort. Heute bei der Konferenz der Landesverkehrsminister ging es auch um die E-Scooter. Widerstand gegen den Entwurf kommt aus Bremen und aus Hessen. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir wirft sich bereits schützend vor die Fußgänger, während der Bundesverkehrsminister Scheuer sich ganz modern gab und noch einmal Werbung machte für diese kleinen Flitzer. Yvonne Steinhege.
Der Minister demonstriert gerade, wie das mit der Mitnahme ist.
So viel Zeit muss sein. Schließlich geht es um sein aktuelles Lieblingsspielzeug. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, eigentlich schon auf dem Sprung, die Pressekonferenz zu verlassen, schnappt sich noch schnell einen E-Scooter.
Das ist schon ein relativ großes Fahrzeug.
Werben für den Elektroroller. Auch dafür hat Andreas Scheuer die Verkehrsministerkonferenz nochmal genutzt. Auch weil sich seit dem Kabinettsbeschluss am Mittwoch über Parteigrenzen hinweg eine Diskussion entwickelt hat. Etwa um die Frage, gehören die langsameren E-Scooter auf den Gehweg oder nicht?
Da kann man immer Stellschrauben finden. Ich sage mal, dass es schon eine Möglichkeit bietet, jetzt in Vernunft und mit Blick auf die Verkehrssicherheit, aber vor allem auch im Blick auf Innovation, neue Mobilität, diese Elektro-Kleinstfahrzeuge schnell umzusetzen im ersten Halbjahr.
Man habe klare Regeln verfasst, eine Versicherungspflicht in der Verordnung festgeschrieben. Eine perfekte Lösung werde es nicht geben, so der Bundesverkehrsminister mit Blick auf die Kritik. Die Verordnung jetzt noch nachzubessern, koste nur Zeit. Und zumindest das machte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die saarländische Ressortchefin Anke Rehlinger, deutlich. Sie und ihre Länderkollegen stehen grundsätzlich zu der schnellen Zulassung der E-Tretroller.
Das Entscheidende ist, dass alle deutlich gemacht haben, dass der Weg auch an dieser Stelle freigemacht werden soll. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes und ein gutes Signal, dass wir uns dort auf den Weg machen können.
Doch auch das wurde in Saarbrücken deutlich. Über Detailfragen der Verordnung könnte im Bundesrat noch munter diskutiert werden. Voraussichtlich für den 17. Mai ist hier die Abstimmung geplant. Für die Verkehrsminister der Länder ist der E-Scooter zumindest ein, wenn auch kleiner Baustein, die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Dazu gehört auch, Radfahren attraktiver und vor allem sicherer zu machen. Von einem generellen Tempo 30 auf wichtigen Radverkehrsstrecken bis hin zu einem Mindestabstand beim Überholen. 15 Punkte haben die Minister vereinbart.
Die bitten wir zur Überprüfung auch im Bundesverkehrsministerium bei einer entsprechenden Novellierung dann auch selbstverständlich auch unter Berücksichtigung des Sicherheitsgedankens mit einfließen zu lassen.
Konkret bei einer Reform der Straßenverkehrsordnung sollen die Vorschläge der Landesminister bis Jahresende berücksichtigt werden. Auch wenn es in Reihen der CDU durchaus bereits Kritik an diesen Vorschlägen gibt, warnt Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst, CDU, vor einer allzu dogmatischen Debatte.
Ich will mal sagen, Pragmatismus ist angesagt und Abrüsten ist angesagt.
Die Zukunft der Mobilität, so war das Frühjahrstreffen der Verkehrsminister überschrieben. Dass damit auch der Klimaschutz, konkret die Reduzierung von CO2, verbunden ist, wurde in Saarbrücken ebenfalls diskutiert. Um den Treibhausgasausstoß durch den Verkehr zu senken, wollen die Minister unter anderem schnellstmöglich Anreize für einen Umstieg auf Fahrzeuge mit alternativen und weitgehend emissionsfreien Antrieben. Hier setzen die Länderminister allerdings auf finanzielle Unterstützung vom Bund.
Klimaschutz ist wichtig, keine Frage, da sind sich alle einig. Aber bei dieser Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch gut so, denn der Paragraphendschungel hat es in sich. Jens Dötsch kann uns weiterhelfen. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Da kommt also ein richtiges Massenphänomen auf uns zu. Sind wir von der Gesetzeslage ausreichend darauf vorbereitet?
Das denke ich nicht, denn der Bundesrat muss ja auch noch zustimmen diesem Gesetzesentwurf. Und solange das nicht der Fall ist, wird es das Gesetz auch in dieser Form nicht geben, wie es im Moment als Entwurf geplant ist.
Schauen wir uns die Gesetzeslage mal an. Es gibt juristisch einen Unterschied zwischen Elektroantrieb und elektrischer Unterstützung. Für mich als Laie ist das das Gleiche. Was ist der Unterschied juristisch?
Juristisch gibt es dort keinen Unterschied. Grundsätzlich ist es so, dass alles das, was mit Motorkraft betrieben wird, ein Kraftfahrzeug ist und dann eben auch entsprechend nur dann gefahren werden darf, wenn Sie dafür salopp gesagt einen Führerschein haben.
Aber hier ist jetzt kein Führerschein notwendig, weil ich erst einen kleinen Schubs geben muss dem Tretroller und dann brauche ich keinen Führerschein?
Nein, das ist nicht so, sondern diese Tretroller würden genauso dann als Ausnahme vorgesehen werden, wie es vorher dann zum Beispiel auch schon diese sogenannten Segways der Fall sind oder auch zum Beispiel das Pedelec, das Sie fahren.
Halten Sie einen Führerschein für nötig oder wäre das übertrieben?
Grundsätzlich braucht jedes Kraftfahrzeug einen Führerschein. Hier würde man eine Ausnahme einfügen. Das heißt, für diesen Roller bräuchten Sie dann keinen Führerschein und auch keine Betriebserlaubnis.
In Israel geht man jetzt einen anderen Weg. Da gab es große Schwierigkeiten und viele Unfälle. Da hat man jetzt einen Führerschein eingeführt mit einer theoretischen Prüfung mit 30 Fragen. Man muss mindestens 16 Jahre alt sein. Andere sagen, das ist doch für so einen kleinen Roller völlig übertrieben. Welche Haltung haben Sie da?
Ich glaube, die Gefahren, die von diesen E-Scootern ausgehen, werden Sie nicht mit einem Führerschein bekämpfen können, sondern nur mit entsprechenden Regelungen, wo sich diese Fahrzeuge bewegen dürfen. Wenn Sie sich zum Beispiel vor Augen führen, dass selbst der langsamste mit 12 km/h, also so ganz knapp mit doppelter bis dreifacher Schrittgeschwindigkeit über den Bürgersteig fährt, dann ist das schon relativ schnell. Das heißt, Sie wissen nicht, ob die Fußgänger darauf reagieren können. Und Sie haben natürlich das Problem, dass Sie das Gerät, wenn es von hinten kommt, vielleicht gar nicht hören, weil es eben so leise ist.
Nun soll es keine Nummernschilder geben, aber eine Versicherungspflicht. Und auch da sagen manche, typisch deutsch, alles überreguliert.
Das sagen auch nur die, die noch nie einen großen Schaden hatten. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Jeder, der den Schaden hat, hätte natürlich auch gerne jemanden, der für den Schaden aufkommt. Und das bekomme ich, wenn ich nicht aus meinem eigenen Portemonnaie bezahlen will, nur dann hin, wenn ich auch eine Versicherungspflicht habe.
Das heißt, diese Versicherungspflicht finden Sie ganz elementar. Was sollte damit abgedeckt sein?
Damit sollten sämtliche Sach- als auch Personenschäden abgedeckt sein. Denn wenn Sie sich überlegen, Sie fahren jemanden mit 20 km/h und da steht vielleicht jemand drauf, der 80 Kilo wiegt oder auch mehr, auf Deutsch gesagt über den Haufen, dann können da schon schwierige Verletzungen auftreten. Zum Beispiel, Sie stoßen mit dem Schultergelenk gegen eine Laterne oder auf den Boden. Schwierige Verletzungen, Frakturen können die Folge sein und damit auch entsprechend teure Heilbehandlungsmaßnahmen, die Sie ohne Versicherung alle aus dem eigenen Portemonnaie zahlen müssen.
Und das ist mit den normalen Versicherungen, die ich so habe, nicht abgedeckt? Haftpflicht, Unfall oder sonst was?
Nein, das ist genau deshalb, weshalb auch hier eine gesonderte Regelung brauchen. Die normale Privathaftpflichtversicherung erstattet grundsätzlich keine Schäden, die in irgendeinem Zusammenhang mit einem Kraftfahrzeug stehen.
Das heißt, jeder, der sich sowas kauft, muss extra eine Versicherung abschließen oder wie würde das funktionieren?
Grundsätzlich ist es so, bis 6 km/h kann ich auch Kraftfahrzeuge ohne Versicherungspflicht fahren. Alles, was schneller ist, also was auch hier im Raum steht, 12 bis 20 km/h, braucht eine Versicherung, eine Kfz-Haftpflichtversicherung.
Und wenn man die nicht hat und es passiert was, was passiert dann?
Dann kann es sein, dass Ihr Portemonnaie relativ schnell leer wird, je nachdem, wie groß der Schaden ist, den Sie verursachen.
Das wissen wahrscheinlich viele Leute gar nicht, die einfach nur in den Supermarkt gehen, sich so ein Teil kaufen und damit über die Straße rollern.
Das ist heute schon ein großes Problem, auch bei den ganzen anderen Elektrofahrzeugen, die insbesondere in Spielwarengeschäften verkauft werden, wie Hoverboards und Ähnliches. Die Problemlage ist dort genau die gleiche wie bei diesen Tretrollern.
Nun sind Hoverboards noch weniger weit verbreitet oder gibt es da schon ähnlich schwierige Fälle?
Also es gibt auch schon Fälle, es gibt sogar schon die ersten Verurteilungen, weil eben dann Jugendliche mit solchen Hoverboards unterwegs waren, ohne Fahrerlaubnis. Und dann eben entsprechende Strafbefehle ausgeurteilt wurden von Gerichten.
Wären also vielleicht Nummernschilder doch die bessere Lösung?
Zumindest müsste in irgendeiner Form, sei es mit Hilfe eines Aufklebers oder eines Nummernschilds, erkennbar sein, wer der Halter dieses Fahrzeuges ist.
Braucht denn so ein kleiner Roller einen Halter? Also da geht es ja dann wahrscheinlich eher um polizeiliche Dinge, über Rotfahren oder sowas.
Ja? Da geht es um beide Dinge. Zum einen soll natürlich dann der Fahrer, also für die Polizei brauche ich ja immer den Fahrer, weil nur der Fahrer verantwortlich ist für Verkehrsverstöße. Aber wenn ich natürlich um die Regulierung eines Schadens mich zu kümmern habe, ist es wichtig, wer der Halter ist, damit ich auch den dahinterstehenden Versicherer bekomme, weil der haftet unabhängig davon, wer der Fahrer zum Vorfallzeitpunkt war.
Wären Sie also für ein Nummernschild?
Absolut.
Ist aber nicht im Gespräch. Und jetzt?
Es soll ein Aufkleber hinten drauf, nach meinem Kenntnisstand.
Ja.
Das wäre also zumindest mal etwas, dass dann, also und zwar auch ein solcher Aufkleber, der mit einem Hologramm versehen ist, das also quasi fälschungssicher ist, damit sich nicht jeder mit Photoshop so einen Aufkleber und damit ein Kennzeichen selber basteln kann.
Aber dieser Aufkleber ist nur Nachweis der Versicherungspflicht oder kann ich darüber auch den Halter ermitteln?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie dieser Aufkleber im Moment in der Praxis ausgestaltet sein soll. Sinnvollerweise würde er natürlich zum Beispiel wie bei einem Mofa oder einem E-Bike so aussehen, dass ich damit eine Versicherungsnummer habe und damit dann auch an den entsprechenden Versicherer komme.
Das größte Geschäftsmodell ist ja gar nicht, dass man sich so ein Gerät kauft, sondern man leiht es sich wie die Leihräder mal eben an der Straßenecke, benutzt es für eine Viertelstunde und stellt es wieder irgendwo hin. Das ist ja dann wieder eine andere Sache, oder?
Das ist wieder eine andere Sache. Da würde sich natürlich auch die Frage stellen, wenn das nicht mein Gerät ist, mit dem ich mich bewege und ich es in irgendeiner Form kaputt fahre, wer denn dann für den Schaden aufkommt? Also gibt es dort auch quasi eine Vollkaskoversicherung, wie im Kfz-Bereich ansonsten üblich?
Und wenn ich mit diesem Gerät über Rot fahre, kann man das ja auch schwer ermitteln wahrscheinlich.
Das ist richtig, denn da muss ich natürlich immer den Fahrer ermitteln und nicht den Halter. Wenn es um die Frage eines Bußgeldes geht.
Würden Sie sich so einen Roller kaufen oder Ihren Kindern?
Ich finde es nicht uncharmant. Meine Kinder nicht, die sind noch zu klein.
Das war Jens Dötsch, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht. Vielen Dank. Also, bevor wir mit den Dingern losfahren, erstmal über die Versicherung nachdenken oder davor nochmal einen Gang runterschalten und am besten vielleicht doch nochmal ein letztes Mal zu Fuß gehen, so wie bei Henry David Thoreau vom Spazieren.
Ich glaube, dass ich meine körperliche und geistige Gesundheit nur bewahre, indem ich täglich mindestens 4, gewöhnlich jedoch mehr Stunden damit verbringe, absolut frei von allen Forderungen der Welt durch den Wald und über Hügel und Felder zu schlendern. Und an was, so wird man mich gewiss fragen, denke ich dabei? Zuweilen denke ich dabei daran, dass die Handwerker und Ladenbesitzer nicht nur die Vormittage, sondern auch die Nachmittage in ihren Werkstätten und Läden verbringen, viele von ihnen auch noch mit gekreuzten Beinen, als wären Beine nicht zum Stehen und Gehen, sondern zum Sitzen gemacht. Ich kann keinen Tag in meinem Zimmer verbringen, ohne Rost anzusetzen. Und zuweilen, wenn ich mich um 4 Uhr nachmittags, gewissermaßen um die 11. Stunde, zu einem Spaziergang fortgestohlen habe, zu spät, um das Tagwerk noch zu retten, da die Schatten der Nacht sich bereits mit dem Licht des Tages mischen, habe ich ein Gefühl, als hätte ich eine Sünde begangen, für die ich büßen muss. Und doch bin ich, wie ich gestehe, verblüfft über das Beharrungsvermögen und vor allem die moralische Gefühllosigkeit meiner Nachbarn, die sich Wochen und Monate, ja ganze Jahre, von früh bis spät in Büros und Werkstätten einschließen. Ich weiß nicht, aus welchem Stoff die gemacht sind.
Losgetreten, was der E-Scooter ins Rollen bringt. Und das ist so einiges. Das hat man selbst im ach so liberalen Kalifornien inzwischen gelernt. Zuerst hat man diese Mode einfach auf sich zukommen lassen und dann fühlten sich aber die Menschen in San Francisco von dem E-Scooter-Hype völlig überrollt. Was kann so alles passieren, wenn man diesen Boom nicht ordentlich kanalisiert? Das zeigt uns jetzt Markus Schuler am Beispiel von San Francisco.
Es war im März vergangenen Jahres, da sei die Stadt quasi über Nacht von den E-Scootern überflutet worden, sagt Tom McGuire von der Stadtverwaltung von San Francisco.
Back in March, three companies, Birds.
Die drei Scooterfirmen Bird, Spin und Lime haben mehr als 2000 Roller auf den Straßen und Gehwegen aufgestellt. Sie hatten keinerlei Erlaubnis und es gab Probleme mit der Sicherheit und viele Gehwege waren blockiert. So schnell wie die Scooter gekommen waren, sind sie im Sommer vergangenen Jahres auch wieder aus dem Stadtbild verschwunden. Die Kommune am nördlichen Ende des Silicon Valley hat die Fahrzeuge kurzerhand verboten. Am Ende lagen die Roller sogar wie so mancher Einkaufswagen in der Bucht von San Francisco, berichtet dieser Passant. Die Stadtverwaltung wollte nochmal auf Null zurück. Sie startete eine Ausschreibung. Die Scooterunternehmen konnten sich um eine Lizenz bewerben. Was man vermeiden wollte, waren Szenen, wie sie sich zum Beispiel jede Nacht im 950 Kilometer südlich gelegenen San Diego abspielen, wo LKWs die liegen gebliebenen Scooter einsammeln, die tagsüber die Gehwege verstopft haben. Seit Herbst sind nur noch 2 Scooterunternehmen in San Francisco zugelassen. Die beiden Startups Scoop und Skip haben eine Lizenz bekommen. Viele Einwohner waren darüber erleichtert, denn in San Francisco herrscht chronischer Verkehrsinfarkt.
Yeah, I'm super excited about it.
Ich freue mich, es ist die beste Art, sich in San Francisco fortzubewegen. Fantastisch, es wird Zeit, ich habe sie vermisst. Scoop und Skip haben auch deshalb eine Lizenz erhalten, weil sie selbst strenge Regeln durchsetzen. Werden sie nicht eingehalten, können sie einen Mieter sperren. Dieser Mitarbeiter von Scoop erklärt:
Wear helmet.
Trag immer einen Helm, parke den Roller vorschriftsmäßig und das Allerwichtigste, fahre stets auf der Straße, nie auf dem Gehweg. 625 Roller durfte jedes Unternehmen aufstellen. Die Stadtteile in der 850.000 Einwohnerstadt sind klar aufgeteilt. In Kürze dürfen die beiden dann nochmal zu viele Roller ausbringen. Überzeugt haben die Startups, aber auch mit technisch besseren E-Scootern, sagt Sanjay Dastur, der Chef von Skip. Unsere Roller sind voll gefedert, damit ist das Fahrgefühl auf dem Radweg deutlich stabiler. Die Reichweite beträgt 32 Kilometer. Wir verwenden die größte Batterie aller Anbieter. Die große Batterie sorgt auch für einen wirtschaftlichen Betrieb. Nachts müssen die Roller nicht mehr eingesammelt werden. Im Oktober will San Francisco dann nochmals entscheiden, ob die Lizenzen verlängert werden oder ob der Pilotversuch dann ein für allemal beendet wird.
Es geht bei den E-Scootern also um einen Riesenmarkt und das interessanteste Geschäftsmodell scheint die Vermietung zu sein, so ähnlich wie bei den Leihfahrrädern auf der Straße. Mal eben nach dem Kino per Smartphone-App einen Roller mieten, nach Hause fahren, ein paar Cent bezahlen und am Ziel irgendwo abstellen, fertig. Das ist bequem, man muss die teuren Geräte weder kaufen noch warten. Hier entsteht gerade ein globales Geschäftsmodell, auch Giganten wie Google und Uber investieren etliche Millionen und mittendrin auch ein kleines Start-up-Unternehmen aus Berlin, Tier Mobility. Einer der Gründer ist Julian Blessin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Vor knapp einem Jahr haben Sie Ihre Firma gegründet und in kurzer Zeit 27 Millionen Euro Investorengelder eingesammelt. Also offensichtlich glauben viele Leute an diese Idee. Was ist das Vielversprechende an dieser Geschäftsidee?
Ich denke, dass die E-Scooter oder Elektroroller uns erstmalig eigentlich die Möglichkeit geben, seitdem das Auto erfunden wurde, Leute vom Auto zu holen und auf ein anderes Verkehrsmittel, eben den Elektroroller, der platzsparend und vor allem emissionsarm bzw. emissionsfrei ist.
Aber es gibt ja auch diese Leihfahrräder. Diese Modelle gibt es ja schon ganz lange. Warum setzen Sie auf diese Roller? Was ist das Besondere an diesem Roller ausgerechnet?
Ich denke, das sind ein paar Faktoren. Fahrräder kennen wir ja auch schon eine Weile hier. Jeder Deutsche, jeder Europäer hat eins. Ich glaube, in Amsterdam sogar 2 Fahrräder im Durchschnitt. Ich glaube, die Neugier und sagen der Excitement-Faktor ist bei dem Fahrrad nicht so sehr gegeben. Das hat der Roller schon. Und es gibt noch einen anderen großen Unterschied, dass sie sind mit einer ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs, aber dadurch, dass sie nicht treten müssen, da wird das Ganze auch einfach schweißfrei. Und gerade viele unserer Kunden benutzen uns zum täglichen Pendeln von oder zur Arbeit. Da ist es durchaus von Vorteil.
Excitement-Faktor haben Sie gerade gesagt. Heißt das auf Deutsch, der Roller ist einfach cooler? Ist es auch eher so eine Imagefrage?
Es macht einfach Spaß. Also ich empfehle jedem, sich einmal draufstellen. Manche sind skeptisch, kennen das so, das ist doch ein Kinderspielzeug. Ein Kinderspielzeug mit Elektromotor macht wirklich Spaß. Nicht nur für Kinder, sondern unsere Kunden sind wirklich von 18 bis, ich denke, 80.
Diese Roller sind nicht billig. Sie müssen aufgeladen werden, sie müssen repariert werden, sie müssen gewartet werden. Das klingt ja erstmal für so eine Verleihfirma nach sehr hohen Kosten. Kommt das wirklich wieder rein?
Wir betreiben auf jeden Fall, wie Sie sagen, einen großen Aufwand, um einfach sicherzustellen, dass wir erstens im Straßenbild die Roller nicht überall rumfliegen haben. Deshalb sammeln wir sie abends ein. Vor allem ist aber uns auch der Sicherheitsaspekt besonders wichtig, dass wir viele in Wartung stecken. Die Scooter werden jeden Tag gewartet, im Zweifel repariert, wenn was fehlt. um einfach sicherzustellen, dass am nächsten Tag ein funktionsfähiger Roller wieder für den Kunden bereitsteht. Das ist mit Kosten verbunden, aber dafür haben wir auch, sagen, das wird auch von unseren Kunden geschätzt und wir sind auch bereit, dafür zu zahlen.
Was kostet denn so eine Fahrt mit einer Stunde mit dem Roller durch die Gegend gurken?
Unsere Fahrten sind ein bisschen kürzer im Durchschnitt. Also es geht eher so um circa 15 Minuten. Und wir haben 1 Euro zum Losfahren und dann 15 Cent pro Minute kommt man also auf etwa 3 Euro.
3 Euro, da ist ja die U-Bahn-Karte gar billiger unter Umständen.
Die ist in Berlin ungefähr auch bei 3 Euro, in München schon ein bisschen teurer.
Angefangen haben Sie letztes Jahr in Wien. Wie groß ist da inzwischen die Konkurrenz? Wie viele Anbieter gibt es da?
Da sind mittlerweile 3 Anbieter mit uns am Start. Wir haben jetzt nochmal deutlich die Flotte erhöht gerade und können mit 1500 Rollern in Wien auf der Straße sein.
Inzwischen verleihen Sie diese kleinen E-Scooter in 19 verschiedenen europäischen Städten, halt in Deutschland noch nicht. Wo läuft das Geschäft denn am besten?
Das Geschäft läuft sowohl im Norden als auch im Süden ganz gut. Also wir sind wirklich begeistert. Es hat angefangen in Wien, das letzten, wie Sie gesagt haben, letzten Oktober. Und wir gestartet sind mit einer kleinen Flotte, was sofort richtig gut angenommen wurde von den Kunden. Und als ich jetzt über die Wintermonate, sagen, sind wir in Spanien gestartet, dort sehr gut angenommen, Portugal, aber jetzt auch, sagen, in den Nordics. Also wir sind in Schweden, wir sind in Finnland, wir sind in Norwegen aktiv, wo ja durchaus noch kältere Temperaturen sind. Aber auch dort sehen wir, wahnsinnigen Andrang bei Anmeldungen, aber auch wiederholten Fahrten.
In Deutschland könnte im Mai das Gesetz durch den Bundesrat gehen, das jetzt erstmal als Entwurf vorliegt. Finden Sie das gut vom Entwurf oder ist das übertrieben?
Wir haben die Entwürfe begleitet und verfolgt. Ich denke, dass wir es am Ende, der wurde nochmal geändert, eigentlich einen ganz guten Kompromiss hinbekommen haben. Die Führerscheinpflicht, die mal im Entwurf stand, ist entfallen. Die Versicherungspflicht besteht noch. Vielleicht hätte man da auch nochmal drüber nachdenken können. Das wird auch in keinen anderen europäischen Ländern verlangt, dass sozusagen eine Versicherungsplakette angebracht wird. Aber auch damit können wir uns dann arrangieren.
Wir freuen uns
auf jeden Fall, dass es bald, hoffentlich bald losgehen kann in Deutschland.
Sie hätten auf die Versicherungspflicht gerne verzichtet. Wäre das nicht wichtig?
Man muss ein bisschen unterscheiden. Also wir sind versichert, auch in allen anderen Ländern, aber auf Unternehmensebene und nicht auf einzelner Fahrzeugsebene. Hier steht einfach, wir müssen fast wie ein Nummernschild, also eine kleine Versicherungsplakette oder Aufkleber anbringen, was mit großen Kosten ist. Das könnte man eigentlich auch anders regeln.
Wie machen das andere Länder?
Dort verpflichten wir uns beispielsweise, dass wir einfach eine Haftpflichtversicherung abschließen, die im Zweifel greift, wenn sagen, ein Kunde von uns einen Schaden an beispielsweise einem parkenden Fahrzeug hinterlässt.
Das heißt, hier sollte sich aus Ihrer Sicht Deutschland ein Vorbild nehmen an anderen Regelungen?
Ich glaube, es wäre ein bisschen einfacher gegangen, aber wie gesagt, wir sind jetzt einfach froh, dass es bald losgehen kann.
Also frühestens losgehen kann es im Juni oder so, falls im Mai das abgesegnet werden sollte im Bundesrat. Wann könnten Sie in Deutschland starten? Sind Sie schon vorbereitet?
Wenn es im Juni losgeht, freuen wir uns, dass wir da auch auf der Straße sein können, ja.
Haben Sie jetzt schon eine ganze Halle mit diesen Rollern irgendwo in der Ecke liegen? Sind die schon quasi verpackt und Sie brauchen nichts mehr zum Loslegen?
Wir haben eine Halle mit sehr vielen Rollern, da sind sie für Deutschland noch nicht. Wir halten die nicht auf Halde, sondern bestellen die, wenn es losgeht.
In welchen Städten wollen Sie denn in Deutschland an den Start gehen?
Wir sind natürlich sehr interessiert, in Großstädten in Deutschland an den Start zu gehen, aber gucken uns auch verschiedene andere Städte an. Wir sind mit fast jeder Stadt über 100.000 im Gespräch oder in Anbahnung von Gesprächen. Wo es losgeht, in welchen Städten, haben wir noch nicht kommuniziert.
Wie hart wird die Konkurrenz werden auf dem Markt, wenn das losgeht im Sommer?
Ich denke, es sind einige Unternehmen, die den Markt ähnlich attraktiv finden wie wir. Wir kümmern uns aber gerade gar nicht so sehr um die Konkurrenz, sondern wir versuchen einfach selbst besser zu werden, also unsere Erfahrungen aus den ganzen anderen Städten und Ländern einzubringen und dort jeden Tag besser zu werden. Und wenn wir uns auf uns konzentrieren, dann sind wir, glaube ich, auch ganz gut vorbereitet mit den ganzen Erfahrungen, die wir schon sammeln konnten.
Das war Julian Blessin von der Firma Tier Mobility aus Berlin. Und auch hier gilt, bevor wir uns ins Geschäft stürzen und das große Geld verdienen, lieber noch mal kurz runterkommen und schlendern. Henri de Balzac.
Die langsame Bewegung ist ihrem Wesen nach hoheitsvoll. Glauben Sie etwa, der Mann, von dem Vergil spricht und dessen Auftreten die Wut des Volkes beschwichtigte, trat tänzelnd vor die empörte Menge? Daher können wir es zum Prinzip erheben, dass die Sparsamkeit der Bewegung dem Gang sowohl Adel als auch Anmut verleiht. Verrät ein Mann, der schnell geht, nicht schon sein halbes Geheimnis? Er ist in Eile. Der Arzt Gall hat bemerkt, dass das Gewicht des Gehirns und die Zahl seiner Windungen bei allen Lebewesen in einem Verhältnis zur Schnelligkeit ihrer Bewegungsabläufe steht. Vögel denken sehr wenig. Menschen, die aus Gewohnheit schnell gehen, haben in der Regel einen spitzen Kopf und eine eingedrückte Stirn. Daraus folgt logischerweise, dass ein ewig herumhetzendes Wesen zwangsläufig auf das geistige Niveau eines Balletttänzers hinabsinkt. Folgen Sie mir. Wenn die wohlbemessene Langsamkeit des Gehens auf einen Mann hinweist, der Zeit und Muße hat, mithin reich oder adlig, ein Denker oder Philosoph ist, dann müssen auch die Einzelheiten notwendig mit dem Prinzip übereinstimmen. Daher werden auch die Gesten sparsam und langsam sein. Damit gewinnen wir einen weiteren Merksatz. Jede abgehackte Bewegung verrät ein Laster oder schlechte Erziehung.
Losgetreten, was der E-Scooter ins Rollen bringt. Und das ist so einiges. Wenn die E-Scooter zu einem massenhaften Phänomen werden, dann müssen sich die Städte darauf einstellen, aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Verkehrsplanung ist eine sehr langfristige Aufgabe, da kann man es auch nicht allen recht machen. In Kopenhagen wird man diesen E-Scooter-Boom mit Sicherheit viel leichter verkraften als in den meisten deutschen Städten, denn in Kopenhagen werden die Autos schon lange zurückgedrängt zugunsten der Radfahrer. Und dort ist man auch noch stolz darauf. Carsten Schmiester.
So sieht sich Kopenhagen am allerliebsten. Freundliche bis schwerst verliebte Dänen, mal alleine, mal zu zweit, fast schon zirkusreif, ganz dicht nebeneinander, Hand in Hand auf dem Fahrrad. Das Motto ist klar. Kopenhagen, das ist tatsächlich die Stadt der Radfahrer. Also nichts wie hin, schnell ein Cykel gemietet und los. So lernen Sie am besten die Stadt und die Dänen kennen, wird geworben. Und das ist kein leerer Slogan, das ist Realität. Zum Beweis ein paar Fakten. Die Dänemarks Pole Position unter den Radlernationen und die der Hauptstadt als Cykelmekka schlechthin belegen. 9 von 10 Dänen sind Fahrradfahrer. Dagegen gibt es in mehr als 40% aller Haushalte kein Auto mehr. Jedes Jahr werden 1 Million nagelneue Räder verkauft und dann auf landesweit rund 12.000 Kilometern bestens ausgebauter Fahrradwege ordentlich benutzt. Die Sache hat in Kopenhagen eine lange Tradition, sagt Fritz Bredal. Er ist beim dänischen Fahrradverband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Während der 1970er Jahre, also während der Ölkrise, war es ja verboten, sonntags Auto zu fahren. Außerdem war es sehr teuer, den Wagen zu benutzen wegen der hohen Benzinkosten. Deshalb haben die Leute hier darauf bestanden, dass man ihnen das Fahrradfahren so leicht wie möglich macht. Und das ist tatsächlich passiert. Radeln in der Hauptstadt ist heute einfacher und beliebter denn je. Es ist sehr in Mode gekommen, mit dem Fahrrad zu fahren hier in Kopenhagen, denn es ist uncool, mit einem großen Auto irgendwo anzukommen. Das gilt nicht mehr als Zeichen dafür, dass man erfolgreich ist oder reich, sondern einfach nur faul. Die Folge: In Kopenhagen hat sich rund ums Fahrrad eine komplette Industrie gebildet, mit Designern, Stadt- und Verkehrsplanern. Es gibt Straßen nur für Fahrräder, auch Brücken natürlich und sogar eine exklusive grüne Welle. Clotilde Amber, Stadtplanerin beim Copenhagenis Design, erklärt, wie die funktioniert.
When you cycle at 20 km per hour, you will catch all the green.
Wenn du 20 Stundenkilometer schnell fährst, dann erwischst du alle grünen Ampeln. Kannst du diese grünen LEDs sehen? Wenn du die siehst, dann hast du genau die richtige Geschwindigkeit. Wenn nicht, tja, dann musst du etwas schneller fahren. Das Problem dabei: Es dreht sich inzwischen dermaßen viel ums Rad in Kopenhagen, dass sich die Räder selbst ab und zu kaum noch drehen. Jedenfalls nicht an einigen besonders stark beradelten Kreuzungen zur morgendlichen und nachmittäglichen Rushhour. Fahrradstau. Das ist der neue Schrecken in Dänemarks Hauptstadt. Laut Stadtverwaltung gibt es aber Hoffnung, denn an den Brennpunkten des Fahrradverkehrs stehen jetzt die ersten intelligenten Hinweisschilder. Natürlich nur für Zweiradfahrer, die damit an den Staus vorbei auf Nebenstraßen umgeleitet werden sollen. Fragt sich nur, ob sich die je nach Sichtweise selbstbewussten oder stocksturen Kopenhagener Radler tatsächlich umleiten lassen. Es gibt auch schon die Forderung, den Autoverkehr noch weiter einzuschränken, um Platz für noch mehr Fahrradspuren zu schaffen.
Na, wenn das jemand in Deutschland hört, den Autoverkehr zurückdrängen zugunsten der Fahrräder. Wie sollte sich eine moderne Verkehrspolitik auf diese neuen Fortbewegungsmittel einstellen? Professor Martin Lanzendorf ist Mobilitätsforscher an der Uni Frankfurt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Wenn es so kommt wie in anderen Ländern, dann werden uns diese E-Scooter überfluten. Droht uns das Chaos auf den Radwegen und Bürgersteigen?
Ich glaube, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist, bis uns die E-Scooter überfluten. Wir hatten ja vor 2 Jahren schon mal eine ähnliche Diskussion über Fahrradverleihsysteme, wo es auch darum ging, dass die Fahrradverleihsysteme die deutschen Städte überfluten würden und wie gehen wir damit um. Also ganz ähnlich wie die Reportage eben aus San Francisco war. Aber in der Tat ist die Frage natürlich sehr offen, wie man damit umgehen soll. Also weil ich glaube sehr wohl, dass das jetzt ein aktuelles Phänomen ist, dass das dazu kommt. Ist auch ein interessantes Phänomen und wir werden überlegen müssen, wie man damit umgeht und ob diese Regelung, die da jetzt erstmal beschlossen worden ist, so schnell sie ja für deutsche Verhältnisse erfolgt ist, so habe ich doch das Gefühl, dass da dass sie möglicherweise noch nicht ganz optimal ist.
Also auch für Sie als Mobilitätsforscher ist dieser E-Scooter mehr als ein Kinderspielzeug. Was ist für Sie der Reiz an dieser neuen Technik?
Ja, ich glaube, dass wir das eben im Beitrag auch schon ganz gut gehört hatten von dem Anbieter aus Berlin, der da gesagt hat, das hat irgendwie sowas, wie hat das genannt, Excitement. Also Spaß macht das mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Das ist ja irgendwas, was wir klassisch vom Auto kennen. Ne? Also wenn Sie mal in alte Studien schauen, warum fahren die Leute so gerne Auto? Der Spaß daran, die Liebe zum Automobil und so weiter. Das finden wir auch für Fahrradfahren. Also da hat man das auch ähnlich und so natürlich dann auch für andere sicher noch, er hat es, glaube ich, eben auch hip genannt, aber so hippe Trends, wo es sowas gibt. Und Mobilität hat einfach ganz viel damit zu tun. Ne? Wir diskutieren das immer so technisch, rational, Infrastrukturen, was brauchen wir, wo wollen die Leute hin? Das ist höchstens die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass die Leute auch, wenn sie unterwegs sein wollen, dass das Spaß machen soll. Danach entscheiden sich viele für das, was sie tun. Und als Planer und als Politik müssen wir darauf auch Rücksicht nehmen. Also müssen wir uns überlegen, ja, wollen wir denn jeden Spaß zulassen oder wollen wir dem auch Grenzen geben? Und wie sieht die Stadt von morgen aus, die wir haben wollen? Und ich glaube, da sind die Antworten zum Teil schon naheliegend, indem wir halt auf jeden Fall gucken müssen, dass diese Fahrzeuge, die besonders viel Platz brauchen, und damit meine ich jetzt nicht die E-Scooter, sondern die Automobile, dass die einfach unverhältnismäßig viel Platz in unseren Städten einnehmen mittlerweile. Das hat man sich wahrscheinlich nicht so gedacht, als man vor 100 Jahren anfing, Straßen für Autos zu bauen.
Wie sollte man also in der Verkehrsplanung umdenken?
Ich denke, es ist wichtig, das Beispiel Kopenhagen zeigt ja schon mal sehr stark, dass es wichtig ist, auch offen zu sein für Neuerungen. Also dass halt eine vorausschauende Planung, eine Planung, die klare Ziele hat, also wo man als Kommune sagt, wir wollen eine bestimmte Art von Verkehr haben, nämlich wir wollen nicht motorisierten Verkehr haben. Und es geht uns auch nicht nur um Verkehr dabei, es geht uns um Lebensqualität in der Stadt, um Aufenthaltsqualitäten, um Plätze. Wir wollen auch Raum haben, wir wollen nicht diese parkenden Autos überall stehen haben, weil wir den Platz halt für ganz was anderes nutzen können. Also ich glaube, da kann man ganz wichtige Potenziale aussehen und Ideen auch finden.
Das heißt, Fazit, der E-Scooter ist im Prinzip eine gute Idee, aber ganz klar, er verschärft die Verteilungskonflikte auf unseren engen Straßen.
Genau. Und man muss auch sagen, dass die Politik das also sehr weit in Deutschland oder lange Zeit vergessen hat, also zu wenig darauf eingegangen ist, was es an Konflikten zwischen Fahrrad und Fußgängern gibt. Und das halt, oder auch zwischen Fahrrad und Pkw. Und dass einfach die Infrastruktur dafür nicht geschaffen ist. Mhm. Da kommt jetzt jemand Neues dazu, also die E-Scooter oder auch andere, E-Bikes oder Pedelecs wurden ja auch eben genannt. Das verschläft die Politik, das verschläft die Planung. Wir wissen das seit sehr langen Jahren. Wir wissen auch, dass wir andere Städte brauchen, andere Infrastrukturen. Irgendwer hatte eben das auch mit Verschlafen oder was Ähnliches genannt. Lippenbekenntnisse. Lippenbekenntnisse war das Wort, das eben viel. Das ist es. Die Politik will das alles haben. Die will nicht motorisierte Mobilität, die will Fahrradverkehr. Sie finden wahrscheinlich keine Partei, die sagt, dass sie das nicht will. Aber sie müssen suchen nach den Parteien, die bereit sind, auch was zu tun in die Richtung. Und da finde ich die Deutschen wirklich relativ langsam im internationalen Vergleich.
Und ich habe den Eindruck, jede Gruppe verteidigt jetzt ihren Streifen auf der Straße. Die Autofahrer sagen, wir brauchen unsere Parkplätze. Und der ADFC, der Fahrradverband, ist auch nicht besser. Der sagt, nee, wir wollen die Rolle auch nicht auf dem Radweg haben, denn da ist Platz für die Radfahrer. Und die wollen die Rolle auch nicht haben. Und die auf dem Fußgängerweg sollen sie auch nicht fahren. Also was denn jetzt?
Ja, also erstmal mit gutem Recht, also gerade mit dem Fahrradverkehr. Also ich finde, die Situation ist ja sehr vergleichbar, E-Scooter und Fahrradfahren. Also die Infrastrukturen sind für beides nicht angemessen. Und was macht die Politik oder die Planung? Die schiebt das Problem einfach den Autofahrern und den Fußgängern zu, wo man auch sagen muss, das kann es doch nicht sein. Wir können doch nicht Fahrradförderung betreiben auf Kosten von Fußgängern oder E-Scooter-Förderung. Also wir müssen einfach dafür sorgen, dass mehr Infrastrukturen für diese nicht motorisierten Fahrzeuge vorhanden sind. Und das Beispiel Kopenhagen zeigt ja gerade, in dem Moment, wo wir das tun, indem wir brauchen nicht in jeder Stadt, an jeder Stelle vierspurige Straßen. Wir können da Fahrspuren wegnehmen, wir können parkende Fahrzeuge wegnehmen. Die muss man dann woanders abstellen, da muss man ein paar Schritte laufen. Aber das wird kein großes Drama sein. Also andere Städte haben uns gezeigt, dass das geht. Auch in Deutschland ist es ja, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, also Berlin ist ja auch ein Beispiel, wo in den letzten Jahren sich sehr, sehr viel tut bei der Frage Infrastrukturumverteilung, auch Infrastrukturen für Fahrradverkehr und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer stärker zu nutzen.
Glauben Sie wirklich, das wird kein Drama sein, wenn jemand sagt, hier fallen jetzt mal eben 100 Parkplätze weg oder gar eine ganze Spur für Pkw?
Unterm Strich glaube ich, wenn das richtig gemacht wird, wird es überhaupt kein Drama sein, weil wir die Vorteile sehen. Wir sehen die Vorteile davon, dass viel mehr auch diese nicht motorisierten Fahrzeuge nutzen. Also wir wissen ja aus unseren Befragungen, wir wissen ja, wenn wir mit Menschen reden, dass viele gerade in den urbanen Zentren, in den Kernstädten der Metropolen sehr, sehr gerne Fahrrad fahren, dass sie das auch für ihre Kinder wollen, aber sagen hier, diese deutsche Infrastruktur funktioniert ja nicht. Jetzt kann man nicht von einem Schlag von heute auf morgen das komplett verändern oder man kann auch nicht sagen, wir nehmen jetzt hier 100 Parkplätze mal weg, weil das wird sicher gut werden, sondern dafür braucht man ein Gesamtkonzept. Und ich glaube, dass die Menschen in den Städten sehr, sehr genau wissen, was sie davon haben können. Natürlich wird es immer, Sie wissen, Parken ist eines der großen Themen, über die es immer großen Streit gibt. Vor meiner Haus für den Parkplatz möchte ich nicht aufgeben. Aber wenn man dann sieht, dass vielleicht dann weniger Pkw auch unterwegs sind, ich habe persönlich den Vorteil von weniger Lärm. Ich habe den Vorteil, dass da sich Cafés entwickeln, die da mehr Straßenleben sind. Ich habe den Vorteil, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Ich habe den Vorteil, meine Kinder, meine Verwandten, was weiß ich, können das machen. Und da wäre dann halt auch Platz in so einer Vision für den E-Scooter, der bestimmt nur sehr spezielle Zielgruppen erstmal anspricht, so wie wir das eben gehört haben. Aber das gehört auch zu unserer Gesellschaft. Da gehören halt auch die Leute dazu, die Excitement haben wollen, wenn sie unterwegs sind. Aber zu unserer Gesellschaft gehören halt auch die Fußgänger dazu, die ja in dieser ganzen Diskussion immer sehr, sehr, sehr vernachlässigt werden in Deutschland. Also wir haben zu schmale Bürgersteige, wir haben manchmal gar keine, wir haben da sind Löcher, da parkt irgendwer drauf und so weiter. Das geht ja einfach nicht. Also wir haben ein Viertel des Verkehrs in Deutschland ist Fußverkehr und denen müssen wir auch zu ihrem Recht verhelfen. Aber bitteschön dann, wenn wir Fahrradförderung machen, jetzt nicht sagen, das können wir nicht, weil wir jetzt den Fußweg nicht wegmachen wollen, sondern bitteschön dann sagen, hier, das Automobil, das verbraucht so viel Platz, so viel individuellen Platz, jeder, der alleine oder zu zweit im Fahrzeug sitzt, das ist unverhältnismäßig, das können wir uns nicht leisten und das wollen wir uns nicht leisten. Und ich glaube, das macht Sinn und ich glaube, das werden auch sehr, sehr viele Menschen unterstützen. Schauen Sie sich mal an, wie viel Unterstützung zum Beispiel die Radentscheider haben. Also Hessen ist ja auch dabei, gerade einen landesweiten Radentscheid zu kriegen.
Klingt alles gut und schön. Ich sehe nur noch einen großen Haken. Jetzt bauen wir die ganzen Städte um, machen die Straßen kleiner, machen viel Platz für Fahrräder und für Fußgänger. Ja, und dann fängt es an zu regnen in Deutschland. Es gibt Eis und Schnee und dann will niemand mehr auf diesem schicken Scooter fahren und alle steigen wieder ins Auto und es gibt keine Parkplätze. Und dann?
Spannende Frage. Da kann man sich natürlich fragen, wie machen denn die anderen Städte das? Also, Sie kennen die Bilder.
Ist das eine schöne Wetterverkehrspolitik?
Ja, ich weiß. Aber Sie kennen die Bilder von Kopenhagen, wo als erstes die Radwege geräumt werden, wenn es mal schneit. Sie kennen die Bilder von Fahrradstaus in Norwegen, habe ich gesagt, in Kopenhagen meine ich. Sie kennen die Bilder von Fahrradstaus auch bei Schnee. Also das ist, glaube ich, irgendwie dann doch aus den Köpfen ein bisschen mehr der Autofahrer gedacht. Also wer Fahrrad fährt und wir sind jetzt auch nicht in einer Klimasituation, wo man sagen kann, dass es überdurchschnittlich häufig regnet oder schneit. Das ist der Fall. Es gibt Kleidung dafür und wir sehen das alltäglich, wie viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. Also so dass jetzt wirklich mal Eis ist und vereist, wo niemand mehr fahren kann, scheint mir eine riesen Ausnahme zu sein.
Professor,
und auch dann, wenn Sie genau hinschauen, das sind viele noch mit dem Fahrrad unterwegs.
Professor Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher an der Uni Frankfurt. Vielleicht sollten wir das Wetter noch in das Gesetz mit reinnehmen. Vielen Dank. Das war der Tag. Das Team der Woche verabschiedet sich. Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Angela Fitsch, Burkhard Schmidt, mein Name Uwe Berndt wünschen ein schönes Wochenende, am besten ohne Regen.